Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Ich spreche heute Morgen mit Sarah Hüttenbehrendt aus Wuppertal vom Verein Zweitzeugen. Ein ganz spannendes Projekt, das auch schon mehrfach ausgezeichnet wurde. Ihr erzählt die Lebensgeschichten von Holocaust-Überlebenden weiter. Erstmal guten Morgen.
Hallo,
schön, dass du da bist. Ja.
Schön, dass ich hier sein kann.
Es klingt jetzt erstmal nach einem echt schweren Thema für so einen Samstagmorgen, Holocaust. Also es geht um Opfer des Zweiten Weltkriegs. Wie sehr berühren dich die Geschichten, die du hörst? Wie gehst du damit um?
Ich glaube, das ist der ganze Kern des Projekts, dass es eben nicht um Zahlen geht, sondern um so ganz persönliche Geschichten. Und dementsprechend, die berühren mich, aber die machen mich traurig, aber ich muss auch schmunzeln. Ich denke an Freundinnen und auch an ganz, ganz intensive Diskussionen.
Und du willst auch was bewirken damit.
Ja.
Und darum geht's heute, was ihr macht, wie der Verein entstanden ist, dein Engagement, diese Stunde hier.
Der Radio Wuppertal Elbertalk wird euch präsentiert von der Volksbank im Bergischen Land. Euer engagierter Finanzpartner online und vor Ort.
Heute ist Sarah Hüttenbehrendt bei mir vom Verein Zweitzeugen. Ich habe gerade schon einmal so kurz erklärt, ihr erzählt die Lebensgeschichten von Holocaust-Überlebenden weiter. Du kannst es bestimmt besser erklären, wie macht ihr das?
Eigentlich trifft es das total gut. Wir haben mit Überlebenden gesprochen und deren Lebensgeschichte noch aufgenommen. Und zwar mit einem Fokus darauf, dass wir Geschichten erzählen können aus einer Zeit vor der Verfolgung, während des Holocaust, aber auch danach bis ins Heute. Und diese Geschichten erzählen wir dann anstelle der Zeitzeugin weiter, zum Beispiel in Schulklassen, aber auch in außerschulischen Bildungsorten, zum Beispiel im Jugendclub oder auch mit Fußballvereinen, in einer Ausstellung, die wandert, also auf ganz unterschiedliche Art und Weisen. Und wir wollen damit immer Menschen und insbesondere junge Menschen ermutigen, selbst eine Haltung zu entwickeln und selbst zu handeln, wenn ihnen zum Beispiel Antisemitismus im Alltag begegnet.
Mhm. Und wie habt ihr mit diesen Holocaust-Überlebenden gesprochen? Kennst du die persönlich auch? Oder?
Ja, das hat ganz klein angefangen. Ich habe damals studiert und mit einer Freundin überlegt, was wollen wir haben Design studiert, mit dem Studium eigentlich machen, was wollen wir damit vielleicht auch bewegen? Und wir haben gemerkt, dass wir zwar in der Schule über die Zeit des Nationalsozialismus gesprochen haben, aber selber nie darüber nachgedacht haben, was eigentlich nach 45 mit denjenigen passiert ist, die überlebt haben. Also wie konnte man weiterleben? Das hat uns total getroffen. Wir haben uns so ertappt gefühlt. Und das, was dann unsere Konsequenz daraus war, war, ja, eigentlich müssten wir doch diejenigen fragen, die überlebt haben. Wie konnte man weitermachen? Wie sieht ein Leben nach der Verfolgung, nach der Shoah, also dem Holocaust aus? Und das waren die ersten Begegnungen für mich. Das heißt, wir sind nach Israel gereist und haben da 10 Überlebende interviewt. Sind zu denen nach Hause und haben die kennengelernt.
Ja, man kann da ja nicht einfach so klingeln.
Nee, das stimmt. Wir haben uns schon im Studium Konzept überlegt und wir haben uns gefragt, was wollen wir denn erreichen? Und wir haben uns 3 Kernziele gesetzt. Wir haben gesagt, wir wollen die Zeit des Holocaust, die im Unterricht, zumindest zu meiner Zeit, noch selber ganz große Zahlen, Millionen Tote, kann sich keiner was drunter vorstellen, vermittelt wurde, das über ganz persönliche Geschichten und Gesichter deutlich machen. Wir wollten das aber auch für junge Menschen machen, weil das ganz schnell ein Thema ist, mit dem sich eine ältere Generation beschäftigt und eine junge Generation sagt, ich war ja nicht da.
Was hat das schon so lange her?
Genau, so. Das ist auch, verstehe ich auch. Und das dritte Ziel, was wir hatten, war eins aus einer aktuellen Perspektive, weil das Thema heute wichtig ist, obwohl die Zeit vorbei ist oder vielleicht auch gerade, weil die Zeit vorbei ist.
Mhm. Genau. Und dann habt ihr Kontakte geknüpft nach Israel und seid dann tatsächlich zu denen nach Hause. Also irgendwann ging es doch so, dass ihr da vor der Tür standet und geklingelt habt.
Wir haben den Kontakt über Yad Vashem, ganz großes Memorial und Museum in Israel, gesucht und haben da unser Konzept vorgestellt. Und das war so überzeugend, dass derjenige, der Kontakte zu Überlebenden hat, die ihre Geschichte erzählen, auch in Yad Vashem, uns offensichtlich so getraut hat, dass der uns die Telefonnummern gegeben hat und gesagt hat, ja, sagt, Ephraim, schickt euch. Und dann war es super aufregend für Anna und mich, tatsächlich einfach den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, anzurufen und zu sagen, hallo Frieda, hier ist Sarah. Ephraim hat gesagt, ich darf dich anrufen, wir würden gerne deine Geschichte hören, weil wir glauben, dass das wichtig ist, dass Menschen in Deutschland davon wissen.
Mhm. Also ihr habt Deutsch mit denen gesprochen oder waren das verschiedene Sprachen?
Oder? Deutsch oder Englisch, das war so ein bisschen, wir haben ja auch für uns ein Rahmenkonzept gehabt, wir wollten eine direkte Begegnung haben können und deswegen blieben uns die Sprachen, die wir selber gesprochen haben.
Jetzt hast du Frieda schon genannt, ist das eine Person, die es tatsächlich gibt?
Ja, Frieda gibt es tatsächlich und das ist auch eine der Person, auch wenn jedes Gespräch unglaublich berührend war, die glaube ich bei mir ganz viel verändert hat.
Wodurch?
Ich habe Frieda angerufen. Anna musste schon früher zurück nach Deutschland. Das heißt, ich war auch alleine. Das war vielleicht auch ein Punkt. Aber vor allen Dingen hat Frieda am Telefon war sehr reserviert. Viele der Überlebenden haben uns wirklich unglaublich schnell zu sich nach Hause eingeladen, ganz offen begegnet. Und Frieda sagte, ja, meine ganze Familie ist gerade hier. Ich bin auf dem Theaterstück bei meiner Enkelin. Ich spiele da mit. Wir spielen meine Geschichte. Ich kann nicht. So, und ich habe dann... Dann hat sie aber gesagt, du kannst ja da hinkommen. Und ich glaube, sie hat damals nicht damit gerechnet, dass ich da hinreise. Ein kleines Örtchen am Rande von Tel Aviv. Ich bin dabei hingereist, saß dann da in seiner Schulaufführung, die komplett in Hebräisch stattgefunden hat. Ich habe nichts verstanden. Und nach dieser Aufführung war sie so umringt von ihrer Familie. Man sah so die Liebe. Das hat mich total beeindruckt. Aber sie hatte natürlich gar keine Zeit. Wir haben also gar nicht gesprochen. Dann habe ich wieder angerufen. Dann hat sie gesagt, es geht mir nicht gut, wenn ich meine Geschichte erzähle. Ich bin mindestens 3 Tage richtig körperlich, psychisch müde. Ruf nochmal an. Die hat so ein bisschen, ich bin nicht zu ihr durchgekommen. Und dann habe ich aber wieder angerufen und irgendwann war ich bei ihr zu Hause und da hat sie mir erzählt, du Sarah, ich habe seit der Befreiung nie wieder mit jemandem Deutschen gesprochen. Ich habe mir das geschworen. Ich habe auch nichts aus Deutschland gekauft. Gute Glühbirnen zum Beispiel kamen aus Deutschland. Ich habe in Kauf genommen, immer wieder Glühbirnen auszuwechseln, weil ich nichts mehr mit Deutschland zu tun haben wollte. Und das zu merken, diesen Vertrauensverschuss und dass daraus ist eine ganz intensive Verbindung, man könnte es vielleicht sagen, Freundschaft entstanden. Und deswegen hat mich das, glaube ich, ziemlich geprägt.
Ja, man hört es auch so ein bisschen an deiner Stimme, wenn du davon erzählst. Wir sind schon so tief im Gespräch. Wir wollen dich aber auch gleich noch mal ein bisschen kennenlernen, etwas persönlicher. Ich habe noch eine kleine Kurzfragerunde geplant. Machen wir einen kleinen Break und sprechen dann weiter. Da waren wir gerade schon ganz tief im Thema. Ich hatte aber noch eine kurze Kurzfragerunde angekündigt, um dich eben, also den Menschen dahinter, ein bisschen kennenzulernen und eure Arbeit. Bist du eher introvertiert oder extrovertiert?
Extrovertiert.
Spontaner Typ oder alles durchgeplant?
Total spontan.
Lieber reden oder lieber zuhören?
Oh, das ist spannend. Das kommt drauf an, wer mir gegenüber ist. Beides.
Mhm. In Konfliktsituationen, bist du laut oder leise?
Ich glaube, eher leise.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil du ja mit schweren Themen arbeitest.
Ich kann Konflikt nicht gut, einfach.
Okay. Ja. Was regt dich denn richtig auf?
Ungerechtigkeit und Illoyalität, glaube ich.
Wir haben schon angesprochen, schwere Themen, die du bearbeitest, auch in eurem Verein. Was machst du denn, wenn du runterkommen willst?
Tanzen, Zeit mit Freundinnen verbringen, Natur, Sport.
Mhm. Wenn du in Wuppertal bist, lieber mitten im Luisenviertel oder entspannt am Beinburger Stausee?
Ah, Luisenviertel.
Mut bedeutet für mich...
Oh, nicht immer mutig sein zu müssen.
Mhm.
Ist ein Zitat von jemandem, mit dem wir gesprochen haben. Total spannend, ja.
Das ordne das mal kurz ein, das finde ich interessant.
Es ging darum, dass es war jemand, der nicht Verfolgter war, sondern auf der Seite der Wehrmacht und der an einem gewissen Punkt beschlossen hat zu desertieren. Und wir haben darüber gesprochen, was Mut ist. Und er hat irgendwann gesagt, ja, aber man darf nicht immer mutig sein. Wenn man nur mutig ist, dann ist man irgendwann dumm. Weil man nicht mehr überlegt, okay, wann ist es vielleicht das Richtige, jetzt gerade nicht mutig zu sein. Und ich fand es so spannend, weil diesen Aspekt von Mut, den hat man so selten bewusst, finde ich, oder der wird so selten besprochen. Mut ist immer was Tolles und manchmal kann mutig sein auch dumm sein.
Mhm. Was würdest du sagen, wie erreicht man Menschen mit Emotionen oder mit Fakten?
Mich mit Emotionen, aber das ist tatsächlich sehr unterschiedlich.
Mhm. Meine größte Hoffnung für Zweitzeugen e.V. ist?
Dass die Geschichten, die wir hören durften, tatsächlich nicht vergessen werden und sich der Verein aber auch immer weiterentwickelt.
Mhm. Du hast den ja gegründet, arbeitest jetzt aber ehrenamtlich da, nicht mehr hauptamtlich. Wie viel Zeit investierst du so ins Ehrenamt im Verein?
Oh, jetzt gerade, ich glaube, am wenigsten überhaupt. Jetzt gerade vielleicht so 2-3 Stunden nur noch die Woche. Und das war, glaube ich, die letzten 15 Jahre ganz anders.
Immerhin, ne? Aber ihr habt auch viele andere Ehrenamtliche noch dazu gekriegt, mitzuarbeiten bei euch im Verein. Ehrenamt ist wichtig, sagst du. Warum?
Ja, Ehrenamt ist eine unglaubliche Chance, Themen zu gestalten, die einem am Herzen liegen, wo vielleicht gerade auch keiner reingeht, wo eine Lücke ist. Ich habe in diesem Ehrenamt so viel gelernt wie in keiner Ausbildung, wie in keiner Schulzeit, weil es mir wirklich wichtig war. Ich glaube, man lernt dann, wenn einem was richtig wichtig ist, wenn man was ausprobiert und was macht. Mhm. Und die Chance hat Ehrenamt total.
Ja, wahrscheinlich nicht nur inhaltlich, gerade jetzt in deinem Fall, sondern auch zwischenmenschlich, ne?
Ja, und das ist auch so ein Punkt, du hast gerade gesagt, ich habe den Verein gegründet und ich hätte das nicht gemacht, wenn ich alleine gewesen wäre. Das heißt, von Anfang an waren da mehrere Menschen, die diese Vision geteilt haben und die gesagt haben, komm, wir machen das, die sich auch mal gegenseitig mitgezogen haben. Das heißt, ich habe auch Freundschaften gefunden, wir haben zusammen was aufgebaut. Das ist, glaube ich, ja, das Gefühl auch von Wirksamkeit, was Ehrenamt als Chance hat.
Radio Wuppertal 107.4, der Elbertalk.
Und ich spreche heute Morgen mit Sarah Hüttenbehrendt aus Wuppertal vom Verein Zwei Zeugen. Also ihr erzählt die Lebensgeschichten von Holocaust-Überlebenden weiter. Da waren wir gerade schon ganz tief im Thema. Das war schon sehr spannend. Wir sprechen auch gleich weiter. Die Frage ist nur, mit wem spricht man drüber? Ihr geht ja auch in Schulen und sprecht da mit Jugendlichen drüber. Aber ihr wart sogar auch in Grundschulen.
Ja, genau. Wir sind zurückgekommen aus Israel mit so ganz berührenden Lebensgeschichten und haben gesagt, die müssen unbedingt gerade an junge Menschen weitererzählt werden, weil die Überlebenden zu der Zeit, wo diese Verfolgung eingesetzt hat, ja, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene waren und eigentlich in einer ganz ähnlichen Situation und damit auch nachvollziehbar für junge Menschen. Und wir haben dann wieder zusammen mit Freundinnen, die gesagt haben, boah, ja, wir studieren hier auf Grundschullehramt, gemerkt, diese Geschichten, die wir da gehört haben, die sind unglaublich geeignet dafür, schon in einem ganz jungen Alter damit zu arbeiten.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute auch skeptisch sind, wenn man sagt, muss man denn so kleine Kinder schon mit so schrecklichen Dingen konfrontieren?
Und das ist auch eine Frage, mit der muss man sich ganz bewusst auseinandersetzen. Aber in Deutschland hat jedes Kind in der 4. Klasse schon mal irgendwo was davon gehört. Mhm. Und dann ist es fast gefährlicher, wenn man dieses Wissen und die Fragen, die da aufkommen, nicht beantwortet und nicht einordnet. Und natürlich gehen wir nicht in der 4. Klasse, wir gehen in 4. Klassen, erzählen Lebensgeschichten, aber fangen nicht an mit den großen Zahlen des Krieges, sondern wir erzählen Geschichten von Erna, die uns erzählt hat, Freundinnen von ihr durften oder wollten nicht mehr mit ihr spielen. Wir erzählen die Geschichte von Israel, der fliehen musste und seine Mutter ist gefangen genommen worden und der uns davon berichtet hat, aber auch aus der Perspektive von einem 12-Jährigen. Und das ist etwas, was auch die Kleinen schon verstehen, wie ungerecht es ist, wenn man schlechtere Noten in der Schule bekommt, wenn Freunde nicht mehr mit einem spielen wollten, wenn man nicht mehr in den Sportverein gehen darf, wenn man irgendwann seine Wohnung mit all seinen Spielsachen zurücklassen muss, wenn man unglaublich verliebt ist und diese Liebe des eigenen Lebens nicht mehr wiedersehen kann. Das verstehen junge Menschen und zwar manchmal vielleicht sogar besser und direkter als Erwachsene, ehrlich gesagt.
Mhm. Und ein bisschen eine provokative Frage, was bringt den Kindern das?
Es bringt denen ganz klar diese Wichtigkeit davon für diese Werte, Gerechtigkeit, dass jeder Mensch gleich viel wert ist, einzustehen und das schon in einem jungen Alter zu verstehen, wie wichtig das ist. Und das ist etwas, da baut man dann in der 9. Klasse, wenn das Thema im Geschichtsunterricht kommt, nochmal auf und hat da dann den Part von historischem Wissen, aber mit dem Herzen vielleicht von der Geschichte von Rolf, warum dieses historische Wissen so wichtig ist. Mhm. Denn Werte sind heute aktueller denn je. Und das ist, glaube ich, was man nicht früh genug anfangen kann, Kindern mitzugeben.
Da wollen wir auch gleich noch so ein bisschen drüber reden. Du hast vor kurzem einen Preis bekommen oder ihr als Verein Zweitzeugen, du als Botschafterin für Demokratie und Toleranz von der Bundeszentrale für politische Bildung.
Mhm.
Was bedeutet Demokratie für dich?
Oh, das ist eine schöne Frage. Ich glaube, Teilhabe und zwar, dass jeder mitmachen kann und mitgestalten kann, Gesellschaft und für mich aber auch eine Eigenverantwortung, dass Menschen diese Möglichkeit an Teilhabe auch wirklich nutzen. Ich glaube, das ist jetzt gerade und aktuell ein unglaublich wichtiger Punkt, um einfach auch für unsere Demokratie einzustehen, die wir jetzt sehr lange, glaube ich, sehr selbstverständlich nutzen dürften.
Ja. Mhm. Wo siehst du das, dass das ein aktueller Punkt ist, also gesellschaftlich?
Ja, ganz klar auf der ganzen Welt, wo rechtsradikale Parteien anfangen, Demokratien wieder abzuschaffen. Also die Anzahl an wirklichen Demokratien auf der Welt geht zurück und das ist, glaube ich, schon sehr bedrohlich, gerade wenn man aus diesem Thema Zeit der Nazi-Zeit und dafür fürs Heute lernen kommt und sich damit beschäftigt.
Mhm. Wie nimmst du das denn zum Beispiel wahr? Wir hatten gerade dieses Thema Schulen, da waren wir bei Grundschülern, aber auch wenn ihr mit Jugendgruppen zum Beispiel redet. Wie gut sind die denn informiert über den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust und wie reagieren die da drauf?
Es gibt ja immer mal wieder Studien, die aufkommen, wie wenig junge Menschen noch was mit dem Begriff Auschwitz anfangen können. Ich nehme da so zwei Tendenzen wahr. Auf der einen Seite ist das immer ein Thema, wo jeder was von gehört hat. Immer aber auch ein Thema, wo es unglaublich viele wilde Theorien, Falschinformationen oder Dinge, die durcheinander gewürfelt werden, auftauchen und in den letzten Jahren noch immer mehr eine Emotionalisierung, also wirklich starke Emotionen, die damit verbunden sind, weil es natürlich auch heute immer klarer auch Verbindungen gezogen werden können. Zum einen über die Erfolge der AfD, zum anderen durch den gerade ganz präsenten Konflikt im Nahen Osten. Genau, und so eine große Emotionalisierung dabei.
Da gab es ja auch schon Zeitungsberichte, die irgendwie verglichen haben, jetzt irgendwie, dass die Zeit jetzt so brüchig wäre, wie irgendwie die vielleicht in der Weimarer Republik kurz vor 33 irgendwie war. Also da, man hat so ein Verunsicherungsgefühl auch bei vielen. Auch
ja,
vielleicht gerade durch die vielen Konflikte, die in der Welt sind.
Ja, total. Und der ist auch legitim. Ich verstehe das. Ich bin ganz oft auch selbst verunsichert. Und das muss man ernst nehmen und gleichzeitig halt nicht in Panik verfallen.
Mhm. Ganz aktuell ist natürlich das Thema Israel, der Krieg, die Situation in Gaza. Ist ja ein ganz emotionales Thema, auch ein sehr aktuelles Thema. Wie werdet ihr, die ihr euch ja auch mit Israel und Menschen, die da leben, beschäftigt, wie werdet ihr damit konfrontiert?
Wir merken das, wenn wir in Schulklassen gehen, dass das ein großes Thema ist. Das, eine Emotion habe ich gerade schon besprochen. Natürlich sind da junge Menschen von verunsichert, haben ganz starke Positionen. Wir merken vermehrt auch Antisemitismus und Ausrufe, Ausdrücke, die wir vorher nicht gehört haben. Mhm. Das macht es schwieriger, über das Thema zu sprechen, denn wir sagen als Verein auch ganz klar, wir sind keine Expertin für den Nahostkonflikt. Wir können da gar nicht gut drüber sprechen. Es ist bewusst, dass das eine Nähe zu unserem Thema hat, aber wir können darüber reden, was zur Zeit des Nationalsozialismus passiert ist. Wir können über Antisemitismus sprechen, damit auch über Antisemitismus heute, müssen aber auch ganz klar sagen, hier ist auch eine Grenze, wo wir nicht sprachfähig oder nicht auch das Recht haben, darüber zu sprechen. Und diese Grenze zu finden und dann junge Menschen auch wieder zurückzuholen zu dem vielleicht viel wichtigeren Thema, dass egal bei welchem Konflikt ein Mensch nicht den anderen abwerten darf, nicht dem anderen das Recht auf Leben, auf Freiheit, auf Zugehörigkeit, auf eine Heimat nehmen darf, weil das ist ein ganz universelles Thema, wo man sich zum Glück dann doch eigentlich wieder einigen kann.
Ja. Es ist natürlich irgendwie eine schwierige Situation, weil auf der einen Seite brecht ihr ja ein großes Thema runter auf einzelne Menschen. Andererseits sagt ihr, einzelne Menschen jetzt von der anderen Seite betrachtet, dürfen wir nicht für die Gesamtsituation als Beispiel nehmen. Die stehen nicht für alles, die stehen nicht für das Ganze.
Das ist total komplex und so, wie du es beschrieben hast, aber ja auch richtig. Und genau das kann man ja lernen, dass Einzelpersonen nicht für das ganze Thema stehen und stehen dürfen, dass man trotzdem eine klare Meinung haben kann. Ein rassistischer Ausruf, ein antisemitischer Ausruf darf nicht sein, egal in welchem Kontext. Da kann man eine Grenze ziehen und darüber kann man dann aber auch reden. Mhm. Und das ist wieder das Schöne, wir haben gerade über junge Menschen gesprochen, wirklich schon ab der 4. Klasse, das Thema Werte. Wie wollen wir eigentlich miteinander leben und wo sind die Grenzen davon? Da findet man doch eigentlich wieder zusammen.
Mhm. Und da wieder in die Kommunikation zu gehen und nicht polarisieren.
Und das ist die Chance, weil im Moment reißt es an so vielen Punkten in unserer Gesellschaft so auseinander und scheint manchmal auch so unüberbrückbar, ob man noch ins Gespräch kommt, aber dann wieder eine persönliche Begegnung, so wie wir das über diese Lebensgeschichten machen, über das, was uns doch eigentlich wichtig ist im Zusammensein und wichtig aber auch mal eine klare Abgrenzung zu dem, was nicht sein darf, wo auch Demokratie, wo demokratische Werte auch enden, also nicht enden, sondern wo die Grenze ziehen, so ist glaube ich besser.
Wir hatten am Anfang unseres Gesprächs über Frieda gesprochen, eine Holocaust-Überlebende, die in Israel lebt. Und du durftest sie treffen, obwohl sie eigentlich nie wieder Kontakt zu Deutschen haben wollte.
Ja.
Was ist ihre Geschichte?
Ja, wow. Die kurz zu fassen ist schwierig. Aber Frieda ist 1921 in Polen geboren und eigentlich groß geworden wie jedes Mädchen, junge Frau mit Träumen, war in einer Beziehung, sie sagt, die Liebe ihres Lebens, ne, mit einem Mann, den sie heiraten wollte. Und ist dann aber, als Polen überfallen wurde, natürlich ist diese ganze Vision zusammengebrochen. Die Familie war im Warschauer Ghetto und Frieda hatte zum Beispiel eine Arbeitserlaubnis, war eine junge Frau, die konnte arbeiten. Und das hätte sie, als das Ghetto liquidiert werden sollte, also aufgelöst wurde, die Menschen alle deportiert, hätte sie das retten können. Das ist ein so ein Punkt, den ich bis heute noch so im Herzen trage. Sie ist mit dem Risiko, dass sie da erschossen wird, über den Todesstreifen wieder in das Ghetto rein, weil sie nicht von ihrer Familie getrennt sein wollte. Sie wollte bei ihrer Familie sein und ist dann mit ihrer Familie aber auch deportiert worden, ist in ein Konzentrationslager gekommen, hinterher auch nach Auschwitz und hat das überlebt, obwohl sie an einem Punkt gesagt hat, ich wollte nicht mehr leben. Das war der Punkt, wo auch sie niemanden mehr hatte aus ihrer Familie, von den Menschen, die sie vorher ja ihr Netzwerk, ihr Halt waren. Sie hat eine Situation beschrieben, wo sie sagte, wir konnten noch nicht in das Lager rein, wir mussten bis zum Morgen warten und haben uns auf dieses Feld gelegt. Es hat geregnet, jeder so mit dem Kopf auf dem Bauch des anderen, wo man gemerkt hat, wie so Familie einen gestützt hat. Mhm. Und dann aber in dem Moment, wo ihre Familie nicht mehr da war, ermordet worden ist, wo sie gesagt hat, ich wollte eigentlich nicht mehr leben, ich weiß nicht, wie ich das überlebt habe. Das sind so ganz kleine Auszüge aus ihrem Leben, die ich, nachdem sie mir das erzählt hatte, vor mir saß und ich gemerkt habe, ich habe diese Frau auch wirklich gern, ich finde die unglaublich beeindruckend. Das tut natürlich ganz anders weh, das spürt man ganz anders, als wenn man eine ganz abstrakte Geschichte von jemandem hört, den man gar nicht kennt.
Man hat dann auch selbst einiges zu verarbeiten und man fragt sich, wie konnte die Frau danach weiterleben? Ne?
Ja, genau. Und gleichzeitig, als ich sie treffen durfte, war sie gerade knapp 90, also richtig alt auch. Und es war ein jüdischer Feiertag, wo man jemanden, den man gerne mag, so einen Präsentkorb vor die Tür stellt. Und ich habe sie das erste Mal besucht und sie hatte ihren Tisch voller Präsentkörbe. Und ich dachte, oh Gott, hat sie Geburtstag? Wusste ich das nicht. Und sie sagte, guck mal, Sarah, wie viel Liebe ich in meinem Leben habe. Mhm. Und das zu sehen und natürlich haben wir sie auch gefragt, ich habe sie auch gefragt, Frieda, wie kann man denn weitermachen? Sie hat kurz vor der Befreiung einen Mann kennengelernt, den sie direkt nach der Befreiung in Bergen-Belsen noch geheiratet hat. Mhm. Und wahrscheinlich kann sie das selber nicht erklären, wie ihr Herz, wie sie das geschafft hat. Resilienz ist was glaube ich, schwer zu erklären ist. Aber sie hat wieder sich öffnen können, um Menschen zu lieben. Sie hat eine Familie aufgebaut und ich glaube, das ist das, was ihr ganz viel Kraft gegeben hat.
Mhm. Du hast hier ein Buch vor dir liegen. Mhm. Kann man das irgendwie erwerben, wenn sich jemand für die Geschichten, oder ist das was Internes?
Nein, auf jeden Fall. Das ist ja Kern von dem Verein, dass wir die Geschichten weitererzählen. Man kann einfach auf unsere Website gehen, www.zweizeugen.de. Da kriegt man kleine Magazine, kann man kaufen oder auch, das ist der Ausstellungskatalog, den ich vor mir habe, wo wir das, was wir mit den Leuten besprochen haben, tatsächlich auch sehr direkt aufgeschrieben haben, wo man auch deren Stimmen noch ein Stück hört, Bilder sieht aus den Begegnungen und so ein Stück diese Geschichten eben auch, diese Begegnung nachvollziehen kann.
Sehr, sehr berührend. Warum, sagt ihr, dürfen diese Geschichten nicht in Vergessenheit geraten? Weil Frieda ist leider schon gestorben, ne?
Ja, die meisten Menschen, mit denen wir sprechen durften, sind gestorben. Ich glaube, weil sie erstmal Zeugnisse von Menschlichkeit sind und von unglaublicher Unmenschlichkeit. Wir können auf der einen Seite daraus lernen, was passiert, wenn wir unsere Werte von jeder Mensch ist ja gleich viel wert vergessen, wenn das nicht verteidigt wird, was dann passiert, was das auch für einen einzelnen Menschen bedeutet. Also ich glaube, das, womit wir zum Glück ja wie eine Selbstverständlichkeit groß geworden sind, dass ich zur Schule gehen darf, dass ich nicht nach meiner Religion irgendwo einsortiert werde oder wen ich liebe, dass das nicht selbstverständlich ist als Bewusstsein. Und auf der anderen Seite sind das aber auch unglaublich starke Vorbilder, die gekämpft haben, die weitergelebt haben, die sich wieder was aufgebaut haben und die einem auch zeigen, das lohnt sich und wir schaffen das auch.
Vielen Dank, Sarah Hüttenbehrendt vom Verein Zweizeugen, dass du heute hier bei uns im Elbertalk warst. Das war ein sehr spannendes Gespräch.
Danke, dass ich kommen durfte.
Der Radio Wuppertal Elbertalk wurde euch präsentiert von der Volksbank im Bergischen Land. Euer engagierter Finanzpartner online und vor Ort.